Für Menschen, die 30 Jahre in die Kirche gehen, scheint vieles klar zu sein, auch wenn sich da noch manches entwickelt. Aber das ist ja nicht selbstverständlich. Nicht jede und jeder kann das von uns so sagen. Und zu allen Zeiten hat es deswegen unterschiedliche Vorstellungen und Meinungen über Jesus gegeben. Sogar Diskussionen und fragwürdige Dinge. Die Texte aus dem Johannesevangelium, die ich jetzt in lockerer Reihe fortführen möchte, erzählen genau davon, dass Menschen sich immer wieder Gedanken gemacht haben: Mensch Jesus, wer bist du eigentlich? Und wir erleben es ja auch. Da haben wir einerseits das liebe Christkindchen in der Krippe, wo noch nicht ganz klar ist, bringt das die Geschenke oder ist es eher der Weihnachtsmann? So sind ja unsere Traditionen heutzutage. Oder Jesus, der gute Mensch, der mit Leuten unterwegs ist, zu allen nett und freundlich ist und ihnen hilft. Oder steckt da noch mehr dahinter? Es gibt ja auch den Jesus der frommen Leute. Derer, die meinen zu wissen und zu glauben und drauf zu haben, wie Gott zu funktionieren hat und wer Jesus ist. Und so war das in der Zeit, in der Jesus auf dieser Welt unterwegs war, sehr häufig so, dass gerade die Menschen, die von Gott wussten, ihr ganzes Leben lang auch ganz bestimmte Erwartungen und Vorstellungen hatten, wie jemand handeln und was jemand tun muss, der im Namen Gottes kommt. Jesus der frommen Leute, das hat ganz viel mit Vorstellungen und Erwartungen zu tun. Und ich habe den Eindruck, da sind wir heutzutage auch ganz aktuell. So gibt es auch heute ganz viele Vorstellungen, was Jesus tun müsste und was er nicht tun müsste, wo er helfen müsste, wo er uns das Pflaster auf die wunden Stellen drücken müsste und all diese Dinge. Meinungen, Vorstellungen und Diskussionen über Jesus. Das Problem mit Vorstellungen ist halt, dass sie sich manchmal vor etwas stellen. Und eine Vorstellung steht mir oft im Weg, im Blick auf das Eigentliche. So wie ich mir jemanden vorstelle, kann es sein, dass er gar nicht ist. Deswegen der erste Gedanke heute Morgen, der verpackte Jesus. Passt ja irgendwie auch noch zu Weihnachten, ne? Da wird ja auch alles eingepackt und eingewickelt. Die Geschenke und manchmal auch die Leute, alles wird eingewickelt, damit es süßlich und schön und fröhlich und freundlich ist. Wer bekannt werden möchte, so lesen wir im Johannes 7, versteckt seine Taten doch nicht. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tust, dann zeig sie doch auch vor aller Welt. So sagten es die Brüder von Jesus. Mensch, sitzt nicht hier zu Hause am Tisch rum und erzähl vom Reich Gottes oder Futterbrötchen, sondern geh raus in die Welt und tu das, was dran ist. Zeig doch, wie groß du bist. Und überall tuschelten die Leute über ihn. Er ist ein guter Mensch, meinten die einen. Nein, widersprachen die anderen, er verführt das Volk. Und wieder andere waren der festen Meinung, den hier, den kennen wir doch und wir wissen, woher er ist. Wenn der Messias kommt, weiß aber niemand, woher er stammt. So gibt es viele Meinungen über Jesus. Wie eine Verpackung sind sie. Die einen sagen, du musst mehr zeigen, was du kannst. So waren es die Sprüche damals. Und so würde man heute vielleicht sagen, müsste Gott nicht mehr Wunder tun in unserer Mitte? Müssten nicht mehr Kranke geheilt werden? Müssten nicht mehr Traurige fröhlich werden? Und all diese Dinge. Jesus, zeig doch mal, was du drauf hast. Komm nicht nur runter im Kinderlied, sondern komm doch jetzt runter und hol uns rauf. Und zeig mal, was du drauf hast. Oder andere Menschen sagen heutzutage, und ein Journalist hat vor etlichen Jahren ein Buch darüber geschrieben, Jesus, der gute Mensch. Und da werden sich viele Leute einig, auch die, die gar nicht an Gott glauben. Jesus war einer, der hatte gute Dinge drauf, so Bergpredigt, nicht lügen und nett sein, auch zur Schwiegermutter und all diese Dinge. Das ist einfach ordentlich, das ist nett, was er so rüberbringt, und Liebe, da kann man sich ja immer drauf einigen. Auch die Beatles haben es schon gesungen und Mahatma Gandhi würde mit einstimmen und auch der weise Mann aus dem fernen Osten, der Dalai Lama, alle würden sich an der Stelle einigen und sagen, jo, Jesus, du gehörst auch in den Olymp der guten Menschen. Manche sagen aber auch, nee, das ist irritierend, was Jesus so vom Stapel haut, und manches ist doch sehr daneben, vielleicht doch ein Verführer. Und dann sind wieder die, die sich auskennen, das waren tatsächlich auch die Frommen der Zeit, die sagten, wir wissen doch genau, wie es läuft, und den hier kennen wir. Wir wissen, wie er zu funktionieren hat und funktionieren muss. Und so wird Jesus verpackt. Verpackt in Meinungen, in Vorstellungen. Er wird eingewickelt in das, wie die Leute meinen, wie er sein müsste. Das sind Passagen aus Johannes 7, aber es gibt auch moderne Verpackungen. Unsere Traditionen und Formen, so packen wir Jesus in eine Krippe, schmeißen noch ein bisschen Stroh rein, packen ihn in unsere Feste. Das geht dann vom Weihnachtsmann bis zum Osterhasen und irgendwie kommt dann Jesus auch noch vor in unseren Traditionen. Manchmal bis hin zur Belanglosigkeit. In Festen kann man auch feststecken und manche Formen wirken doch sehr einengend. Aber auch unsere Religion, unsere Vorstellungen, wie Gott zu funktionieren hat, ist eine moderne Verfassung. Da gibt es in den 60er Jahren die Theologie Gott ist tot, später kam die Theologie der Hoffnung und so wird Gott verpackt in alle möglichen religiösen und theologischen Vorstellungen. Und heute gibt es nicht wenige Menschen, die sagen, ach Verpackung, packen wir ihn doch lieber gleich weg. Weggepackt, gar keine Bedeutung mehr. So gibt es moderne Verpackungen und manche haben ihre Tradition schon und ihren Ursprung schon in der ganz alten Zeit, schon bei den Menschen, die Jesus als Erste begegnet sind. Aber ihr Lieben, Jesus in Verpackung, das ist nichts. Jesus ist original und genau das ist er, was er gelebt hat, als er auf dieser Welt war. Er hat sich nicht verpacken lassen. Er hat sich von seinen Brüdern nicht erzählen lassen. Selbst der Mutter Maria hat er hier und da widersprochen und hat das getan, was er vom Himmel her auf dem Herzen hat. Jesus weiß sich seinem Vater verpflichtet. Er kommt tatsächlich von Gott. Jesus ist original. Und das, was er zu sagen hat, ist Botschaft Gottes. So heißt es, im weiteren Verlauf von Johannes 7, da wunderten sich die Juden, wie kommt es, dass er die Schriften so gut kennt? Er hat doch keinen Lehrer gehabt, der hatte nicht mal Abitur und studiert. Jesus ging gleich darauf ein und sagte, meine Lehre stammt nicht von mir. Ich habe sie von dem, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Jesus ist original, made in heaven. Er ist der Sohn Gottes und lässt sich nicht von Menschen verpacken. Nicht in religiöse Gewohnheiten, nicht in unsere Vorstellungen und Wünsche und auch nicht in unsere hochtrabenden theologischen Gedanken und auch nicht in unsere Meinungen. Wir wissen doch, wie Jesus funktionieren müsste. Was Jesus zu sagen hat, ist Botschaft Gottes. Und an der Stelle kommt er oftmals auch in Konflikt mit dem, was die Menschen so drauf haben. Jesus legt immer wieder ganz großen Wert darauf, hinzuweisen, der Vater im Himmel, Gott selber, hat mich gesandt. Und an der Stelle gibt es immer wieder Konflikt mit guten Menschen und mit einem, der nette Worte sagt und Bonbons verteilt und einem schön über die Wunden streichelt. Da können die Menschen viel mit anfangen. Aber Jesus tut genau das. Und dann sagt er aber auch, da gibt es noch mehr. Ich komme von Gott im Himmel. Und das bringt ihn ganz oft in Kontrast zur Realität dieser Welt. Denn diese Welt schreit zwar nach Liebe, ist aber oft sehr lieblos. Diese Welt bietet Seminare und Kurse an, kriegt dein Leben im Griff, sei geduldig und rede gewaltfrei und all solche Dinge. Und doch immer wieder haben wir genau da Schwierigkeiten und Mühe. Der Kontrast zwischen der Realität der Welt und der himmlischen Botschaft ist oft himmelweit. Aber Jesus kommt genau das, um die Botschaft des Himmels mitzubringen. Und er bietet uns an, den Echtheitstest zu machen. Also, alle, die dachten, den Elchtest oder Echtheitstest hätte eine deutsche Automobilfirma erfunden, weit gefehlt. Das hatte Jesus schon drauf. Jesus lässt sich testen. Er sagt, Abitur brauche ich nicht, studieren auch nicht. Da reicht die Weisheit des Himmels, aber ihr könnt mich auf die Probe stellen. Da gibt es einen Test, für den ich gerne zur Verfügung stehe. Und der Echtheitstest bedeutet, wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, der wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist. Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will. Also auf Deutsch gesagt, Schluss mit Schwätzen. Schluss mit frommen Ideen und Gedanken. Fang doch mal an, das zu tun, was Gott gesagt hat. Was er aufgeschrieben hat in seinem Wort. Das, was er als gute Ideen für seine Schöpfung mit in die Welt hineingegeben hat. Liebe Gott von ganzem Herzen zum Beispiel und deine Nächsten wie dich selbst. Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, der wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist. Jesus sagt, du wirst herausfinden, was mit mir los ist und du wirst hinter die Vorstellungen, die du von mir hast, kommen, wenn du bereit bist, dich einzulassen auf mich, dich zu verlassen auf meine Worte. Mich beim Wort zu nehmen, das zu tun, was Gott gesagt hat. Und nicht nur zu philosophieren oder zu schwadronieren oder zu zaudern oder zu zögern oder hier und da und dort und noch ein Buch und noch ein Artikel und noch irgendwas, sondern Jesus sagt, hört auf mit dem Geschwätz. Lasst euch ein auf das, was ich euch sage. Lasst euch ein auf meine Liebe. Verlasst euch darauf, dass Gott sagt, ich bin runtergekommen zu euch aus Liebe. Verlasst euch darauf, dass die Gnade das ist, was gilt und trägt. So haltet ihr es miteinander aus. So haltet ihr es in dieser Welt aus. Und so werdet ihr entdecken, dass ich tatsächlich von Gott komme. Jesus Original. Es lohnt sich, hinter die Vorstellungen zu kommen. Es lohnt sich, die Verpackung an die Seite zu nehmen und Jesus Ohr und Herz zu schenken und sich darauf einzulassen. Ja, Jesus, ich möchte von dir hören und ich möchte mich darauf einlassen, was du sagst. Ich möchte mich einlassen auf das, was Gott gesagt hat. Der Echtheitstest. Und dann wirst du entdecken, dass Jesus wirklich original ist. Ich komme zum dritten Gedanken, Lebensdurst. Und jetzt, wo ich sage, merke ich, ich komme in das Alter, wo man ein Glas Wasser mit auf die Kanzel nehmen sollte. Aber gibt ja keine Kanzel, dafür habe ich eine Menge Licht hier, alles gut. Lebensdurst ist aber oft mehr als ein Glas Wasser. Da gibt es unsere Sehnsucht nach Echtheit. Und wie könnte sie größer sein als in unseren Tagen? Junge Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, ihr Alten, ihr habt die Welt lang genug kaputt gemacht. Lasst es uns nochmal neu probieren. Wir kleben an dieser Welt, manchmal sogar an der Autobahn. Wir haben ja keine andere. Und wir möchten gerne, dass es wieder in Ordnung kommt. Diese Sehnsucht nach einer Welt, die stimmig ist. Diese Sehnsucht nach Frieden. Diese Sehnsucht, dass Völker nicht aufeinander eindreschen, sondern sich die Hände reichen. Die Sehnsucht danach, dass Frauen nicht mehr verprügelt werden, dass Kinder nicht hungern müssen, dass Menschen nicht verstümmelt werden, nur weil irgendjemand eine wahnwitzige Idee hat und meint, das müsste so sein. Eine Sehnsucht nach Echtheit, nach einer Welt, die stimmig ist und nach Menschen, die stimmig sind. Menschen, die einander das sagen können, was dran ist, ohne dass man hinterher nicht mehr miteinander reden kann. Menschen, die in Liebe und in Offenheit miteinander umgehen. Ja, ihr Lieben, da gibt es einen Lebensdurst. Und Jesus ruft genau in diesen Lebensdurst seine berühmten Sätze hinein. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dem werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Er meint damit den Geist, den die erhalten sollen, die an ihn glauben würden. Der Heilige Geist war ja noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Jesus rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Da steht wirklich, rief. Er hat das laut rausgerufen, wie der Typ, der immer bei jedem Jahrmarkt an der Ecke steht, der, den ich so mag. Das ist der einzige Grund, weswegen ich zum Jahrmarkt gehe. Ihr kennt den, das ist der mit dem Wagen, der immer drauf steht und dann die Blumen runterreicht. Komm Mutter, hier hast du noch einen, 10 Euro und dann die noch Gerberer dabei, 15 Euro. Und dann schreit der über den ganzen Platz. Und so macht es Jesus. Aber nicht, dass er Blumen verkaufen möchte, sondern wer Lebensdurst hat, der komme zu mir und trinke. Denn unser Durst nach Leben ist nahezu unerschöpflich. Und deswegen ruft Jesus es laut in die Welt hinein. Aber warum tut er das? Nun, er befindet sich nicht auf dem Jahrmarkt, wo der billige Jakob die Blumen vertickt. Er befindet sich auf dem Laubhüttenfest, eines der höchsten und größten Feiertage, ein mehrtägiges Fest, das es im alten Israel gab, wurde in Jerusalem gefeiert. Und zu den Gebräuchen und Ritualen dieses Festes gehörte eben nicht ein Weihnachtsbaum, sondern es gehörte, dass jemand kam und Wasser reichte. Das gehörte tatsächlich dazu. Nur damals, Dankeschön, hat man es nicht dem durstigen Redner gegeben, sondern über den Altar gekippt. Aber wir haben ja keinen und das ist auch gut so. Und wir brauchen auch keinen, denn alle Opfer sind gebracht. Und das gehörte einfach zum Ritual des Laubhüttenfestes dazu, dass Wasser geholt wurde aus der nahegelegenen Quelle und wurde dann dort im Tempel ausgeschüttet. Und in dieses Ritual hinein ruft Jesus, alles schön und gut, sehr feierlich, gute Idee, super Fest, aber wer wirklich Durst hat nach Leben und wem der Lebensdurst gestillt werden soll, dem reicht es nicht, an einem Festritual teilzunehmen. Da reicht es nicht, mit einem Eimerchen an den Teich zu gehen und Wasser im Tempel zu verschütten, sondern dann kommt zu mir, ganz persönlich und ganz direkt. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen. Ihr Lieben, über Wasser kann man diskutieren, man kann es analysieren, man kann es ritualisieren, über einen Altar kippen oder sich drin taufen oder sonst was. Aber wenn man Durst hat, wenn man echt Durst hat, als wäre es abgesprochen, ne? Hilft nur trinken. Ist einfach so, könnt ihr mal ausprobieren. Und genau das ist es, was Jesus sagt. Wer Lebensdurst hat, dem hilft es nicht, in irgendwelchen Vorstellungen und Meinungen sich zu verlaufen. Hilft es nicht, in irgendwelchen Zaudereien und Philosophien sich zu vergehen, sondern dem hilft es allein, zu mir zu kommen, zur Quelle. Und genau das ist es, was Jesus anbietet. Ich bin die Quelle des Lebens. Und ich biete euch Inhalt und eben nicht nur Verpackung. Ich biete euch, dass der ganze Himmel zum Inhalt eures Lebens wird. Und Jesus spricht an der Stelle vom guten Geist Gottes. Dass Gott uns nicht nur ein Buch gegeben hat, nicht nur ein paar gute Ideen, sondern dass er sagt, ich komme so weit runter, dass ich sogar in deinem Herzen Platz nehmen möchte. Genau das ist es, wovon die Bibel spricht, dass der Geist Gottes mit all denen ist, die an Jesus glauben. Da brauchst du kein besonderes Ding mehr machen, da musst du nicht auf einem Bein hüpfen oder irgendeinen Vers aufsagen, sondern einfach zu Jesus kommen und ihm vertrauen. Und sein Geist wird in dein Herz kommen, wird dich verändern und neu gestalten. Inhalt statt Verpackung, Gott in unserem Leben. Und der Geist Gottes ist der Himmel in unserem Herzen. Das gibt eine neue Sicht. Das gibt eine neue Sicht auf die Menschen. Das gibt eine neue Sicht auf dich. Und das gibt eine neue Sicht auf diese Welt. Da kommt die Liebe Gottes, die Geduld Gottes. Und das, ja, ich fange immer wieder nochmal mit dir an. Und ich komme immer gerne wieder zu dir zurück. Kriegt da nochmal ganz neu Aufschwung. Deswegen, Diskussionen, schön und gut. Meinungen, schön und gut. Und manches muss man auch mal aussprechen und manches muss man auch durchdenken. Aber irgendwann ist es dran, die Verpackung an die Seite zu lassen und Jesu Wort ernst zu nehmen. Kommt zu mir, ihr Frommen, die ihr meint, schon alles von mir zu kennen, ihr Frommen, die ihr meint, schon alles zu glauben von Anfang bis Ende Oder auch ihr, die ihr bisher überhaupt noch keinen Kontakt zu mir hattet. Oder wo ihr nicht genau wisst, was ihr von mir halten und denken sollt. Kommt zu mir und vertraut. Probiert das aus, was ich euch sage. Und euer Leben wird sich verändern. Und euer Herz wird sich verändern. Amen. Aber wer schon seit 30 Jahren hierher kommt, weiß ja, nach dem Abend geht es erst richtig los. Bis zum Abend wird nett geredet, aber danach geht es ja um das, was machen wir denn nun? Ein paar Gedanken möchte ich mit auf den Weg geben. Nicht gleich bis ins ganze Jahr, aber zumindest doch in diese Woche. Wo habe ich Jesus in meine Vorstellungen oder Erwartungen verpackt, sodass ich ihn kaum noch original sehe? Gelingt es mir, Jesus im Original zu sehen und zu hören? Oder anders gesagt, baue ich Jesus in meine Welt ein, wo er mir gerade hinpasst? Oder lasse ich es zu, dass er meine Welt verändern darf? Wie stellt es sich für mich dar, dass Jesus die Antwort auf unsere Sehnsucht, auf meine, auf deine Sehnsucht nach Leben ist? Ich lasse Sie und euch mit diesen Gedanken einen Augenblick allein.